Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Max Tinius wollte eigentlich Jazzpianist werden. Jetzt ist er Futurologe, ein Beruf, den er so selbst erfunden hat. Und dabei entwirft er ausschließlich positive Zukunftsmodelle. Gemacht hat er in seinem Leben schon vieles. Er hat eine Ausbildung als Schauspieler, er war Unternehmenssprecher im Lebensmittelhandel und Dozent. Am Montag war er zu Gast in SWR 1 Leute und da hat er beschrieben, welcher seiner Jobs die beste Voraussetzung für das geliefert hat, was er heute als Futurologe macht.
Das Beste, was ich dafür lernen konnte, war, glaube ich, tatsächlich damals in London rumzulaufen und Anita Roddick kennenzulernen, die Gründerin des Body Shops, und die mir damals gesagt hat, pass mal auf, Max, wir gestalten jetzt mal die Zukunft von Menschen. Da ist ein indisches Dorf, kümmere dich darum, dass die bitte bis Ende des Jahres eine Toilette haben, dass die sanitäre Anlagen haben und eine Schule. Und ich so, what? Und das ging aber dann ganz gut. Und da habe ich gelernt, ich kann Zukunft von Menschen verändern. Und das hat mich dann eigentlich immer fasziniert.
Das klingt so, als seien Sie aber gleich erstmal ins kalte Wasser geschmissen worden.
Ich bin eigentlich immer ins kalte Wasser geschmissen worden. Ich habe ja auch nichts gelernt in meinem Leben. Ich habe ja keine wirkliche Ausbildung genossen, die man dafür brauchen könnte. Ich habe aber wahnsinnig viel Erfahrung machen dürfen mit immer unglaublich tollen Leuten. Und das hat mich, ehrlich gesagt, ja, ich kann das nur jedem empfehlen, aber es ist natürlich ein schwieriger Weg, weil gesellschaftlich nicht so akzeptiert.
Aber Sie haben dann zum Beispiel 10 Jahre lang den Lehrstuhl für Innovation und Kommunikation am Institut für Marketing und Kommunikation geleitet. Wie ging das ohne eine Ausbildung?
Ja, das war ganz lustig. Ich hatte zuerst eine Professorenstelle, bis den Kollegen auffiel, dass ich ja gar keine Ausbildung, keinen Studiengang hatte. Dann war ich Lehrstuhlleiter. Das geht in Deutschland und das kann man machen. Und die Studenten haben es, man müsste jetzt mal ein paar fragen, aber soweit ich das als Rückmeldung bekomme, sehr genossen, weil es eben absolut praktisch ist, was ich da gelernt habe und gelehrt habe.
Sie haben dann offensichtlich ein Talent, sich selbst gut zu verkaufen, im Rückschluss als Ihr Job jetzt als Futurologe. Heißt das, deshalb können Sie auch die Zukunft so gut verkaufen?
Zunächst mal habe ich ja den Job schon erfunden, den gibt's ja gar nicht, weil der Zukunftsforscher an sich ist mir zu technokratisch und das, was es in angelsächsischen Ländern gibt, den Futurologist, den gibt's so in Deutschland nicht. Deswegen habe ich dann gesagt, wir brauchen etwas, was sich mehr mit der Ethik und der Menschen auch beschäftigt. Deswegen habe ich das erfunden. Ja, und wenn man das zum Verkaufstalent mit dazu rechnet, dann haben Sie wahrscheinlich recht.
Aber es gibt durchaus jetzt einige, die sich Futurologe nennen und sich darauf beziehen. Was macht der denn genau? Also wenn Sie sagen, Sie haben es erfunden, dann haben Sie ja vielleicht auch Kriterien, was einen Futurologen ausmacht.
Futurologen sind eben nicht nur diejenigen, die sich auf Studien stützen, sondern die entwickeln positive Szenarien für die Zukunft. Positive sind ganz wichtig, weil wer will schon in die negative Zukunft laufen? Wer steht morgens auf und sagt, hey, das wird schlecht, ich gehe da mal hin? Deswegen positive, um einfach die Möglichkeiten, die wir haben mit Digitalisierung, mit Technologie zu entwickeln und dann auch zu gucken, welche Lösungen können Menschen eigentlich wirklich verarbeiten und wollen sie in ihrem Alltag auch verarbeiten.
Aber anders gefragt, verkennen Sie da nicht die Realität, wenn man jetzt mal auf die aktuelle Situation schaut? Denn da heißt es, unsere Zukunftsaussichten sind so negativ wie seit der Gründung der BRD nicht mehr da gewesen.
Ja, das stimmt ja schon mal gar nicht. Die Zukunftsaussichten sind ja immer das, was man draus macht, weil unser Alltag wird sich jetzt durch Digitalisierung zu 80% ändern. Da können wir von ausgehen. Das war schon in der Industrialisierung so. Aber das sind ja 80% Chancen, es besser zu machen. Und Zukunft kommt ja nicht einfach. Die kommt ja nicht irgendwie aus China, wird importiert und dann hier installiert, sondern die machen wir ja schon selber. Und wenn wir uns hinsetzen auf den Arsch und machen dann mal richtig was zu dieser Zukunft und überlegen uns, was wir machen wollen, dann gestalten wir die in unserem Sinne. Und dann ist sie natürlich nicht negativ, es sei denn, wir sind blöd und machen so.
Wie sieht ein positiver Blick in die Zukunft aus? Und das in einer Zeit, in der 7 Jahre ökonomisches Wachstum in 3 Monaten ausradiert wurden. Max Tinius entwirft als Futurologe positive Zukunftsmodelle. Am Montag war er zu Gast bei uns in SWR1 Leute und erklärte, wie zum Beispiel das Thema Daten in Zukunft gehandhabt werden könnte.
Naja, bisher ist es ja so, Daten, die wir erzeugen, erzeugen wir im Moment für andere, für die großen 5 Unternehmen dieser Welt. Und im Prinzip ist das doch total blöd, weil die gehören uns. Das ist so ein bisschen so, wie als Amerika entdeckt wurde und wir verkaufen das Land jetzt gerade gegen Glasperlen. Das sind so unsere Daten. Viel spannender wäre doch, jeder Mensch würde seinen eigenen Algorithmus von Geburt an besitzen und würde diesen auch für sich irgendwo speichern können. dann könnte ich zum Beispiel, wenn ich Navigation brauche oder irgendwie eine Einkaufs-App habe, lasse ich die auf meinen Algorithmus zugreifen. Und zum Beispiel beim Einkaufen ist das so, wenn ich heute auf eine Plattform gehe, dann sagt die mir, Max, du brauchst noch das und das und das. Und wenn ich jetzt nachher aus dem Studio raus bin, sitze dann irgendwann im Zug und dann sagt mein Algorithmus mir, wenn ich was kaufen will, Max, ich kenne das, Restspannungsabbau bei dir, warte noch mal einen Moment, ob du es wirklich brauchst.
Aber das heißt, wir werden natürlich noch mehr von der KI bestimmt. Die Selbstbestimmung fällt dann irgendwann weg.
Nö, das ist ja unsere Entscheidung. Wir werden ja nicht bestimmt. Das ist auch so ein deutsches Phänomen, dass wir immer glauben, man nennt das auch deutsche industrielle Störung. Das ist in Amerika ein psychologischer Fachbegriff sogar für uns. Weil wir gelernt haben, dass Wirtschaftswunder und Gesellschaft und industrieller Aufschwung zusammengehören. Das ist bei uns viel stärker verankert als in anderen Ländern. Und um nochmal auf den persönlichen Datenmanager zurückzukommen, sonst vergessen wir den nämlich wieder. Zukünftig wird es so sein, dass wir unsere Daten verkaufen können an die Industrie. Da sind wir übrigens auch beim interessanten Thema, nämlich dem bedingungslosen Grundeinkommen. Vielleicht wird das gar nicht bedingungslos. Es wird nämlich zukünftig so sein, dass Menschen zu Hause Daten erzeugen, zum Beispiel auch bei der Kindererziehung. Die sind für ganz spezielle Unternehmen interessant. Und dafür ist der persönliche Datenmanager zuständig, dass er diese Daten dann verkaufen kann.
Diese Fähigkeit des persönlichen Datenmanagers, wo wird das gelehrt? Wie kann sich jemand in so ein Feld hineinfuchsen?
Naja, das ist eine Mischung aus Betriebswirtschaft, aus Maklertum und aus digitalem Wissen. Da sind zurzeit an den Unis und den verschiedenen Betrieben so einige Sachen möglich, wo man sich schon in diesen Bereichen kundig machen kann. Aber wir werden natürlich tatsächlich noch neue Berufsfelder dafür entwickeln. Ich meine, sind wir ehrlich, das wird so ab 2025 wird es das geben. Bis dahin gehören uns unsere Daten ja noch nicht mal. Das ist ja der Witz.
Ja, und letztendlich geht es aber immer darum, mit den Daten umzugehen. Die Chance haben wir ja aktuell einfach nicht. Also wir sitzen da, unsere Daten werden genommen. Dafür braucht es einen Bewusstseinswandel. Wie kann so ein Bewusstseinswandel entstehen?
Wir müssen anders denken lernen. Wir haben ein gelehrtes Wissen über die Industrialisierung. Da haben wir 48 Kompetenzen beigebracht bekommen. So, und davon sind jetzt in der Digitalisierung 16 komplett anders. Das ist einfach so. Und da müssen wir darauf Acht geben, dass wir zum Beispiel nicht mehr die Fähigkeit ausarbeiten, besonders gut in Strukturen zu funktionieren und die zu akzeptieren, sondern selber Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Kernkompetenz, die so heute niemandem beigebracht wird in der Schule. Und wenn wir das alles zusammenbringen, können wir dieses neue Denken erlernen, was wir brauchen für das digitale Weltbild.
Sonntagvormittag mit SWR1 Leute der Woche. Sabine Askodom hat mehr als 25 Jahre Erfahrung darin, Führungskräfte zu coachen. Sie wurde mit vielen Auszeichnungen bedacht und hat auch Erfahrung als Fußballschiedsrichterin. Daran erinnerte sie sich am Dienstag in der SWR1 Leute Sendung mit Wolfgang Heim.
Das war in Niedersachsen, als ich Jugendliche war, bis 18, 19. Und dann bin ich nach München gegangen und die Bayern waren dann noch nicht so weit mit Frauenfußball.
Okay.
Oder mit Frauen als Schiedsrichterinnen. Aber es ist eine tolle Erinnerung, hat mir viel geholfen, ich habe viel gelernt.
Also Sie haben es auch zu einer Zeit gemacht, wo Frauenfußball also günstigstenfalls von Männern belächelt wurde.
Ja, absolut. Und zwar schlimm belächelt. Also ich habe 69 die Schiedsrichterprüfung gemacht und in dem Jahr wurde das Verbot aufgehoben, dass Frauen Fußball spielen dürfen überhaupt. Der DFB hat es dann erst 70 aufgehoben und die Niedersachsen waren ein bisschen schneller. Also.
Was ist mit den 80% Zufriedenheit? Ist es deshalb ein bisschen weniger geworden, weil Corona auch Ihre Geschäfte beeinflusst hat?
Also hätten Sie mich vor 4 Monaten gefragt, hätte ich gesagt 30% Zufriedenheit. Aber man arrangiert sich ja mit Situationen auch. Und inzwischen bin ich irgendwie ganz zuversichtlich, wir werden es überleben.
Aber Corona hat Sie schon heftig getroffen.
Also Sie haben
ja eine eigene kleine Firma mit Mitarbeiterinnen.
Ja.
Denen Sie dann was irgendwann mal mit auf den Weg geben mussten?
Also wir haben sofort Kurzarbeit angemeldet und haben uns leider jetzt, weil einfach keine Einkünfte mehr da sind, mussten leider 2 Kolleginnen entlassen und das tut in der Seele weh. Ja. Und wir haben toll zusammengearbeitet, aber es ging nicht. Wir mussten die Fixkosten einfach auf fast null senken, so ungefähr.
Ja, also eine Ihrer Haupteinnahmequellen waren, glaube ich, immer die Vorträge, auch die Sie gehalten haben vor Publikum, 1.000, 1.500, 2.000 Leute.
15.000.
15?
Ja.
Wo
Köln Arena, Lanxess Arena.
Okay, wie lange?
Vorletztes Jahr.
Großartig.
Ja.
Und das ist alles quasi
alles
auf null
weg. Ja.
Auf null gegangen?
Null. Also ich hatte dieses Jahr, im Januar hatte ich so Verträge für 40 Vorträge dieses Jahr. Also es war ein goldenes Jahr. Ich habe gedacht, du kannst dich zurücklehnen und einfach nur noch genießen. Und am 15. März wusste ich, es geht auf null. Also ich wusste von Anfang an, das wird heuer nichts mehr in diesem Jahr. Das war mir völlig klar.
Dann gab es ja immer zwei, oder gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder Firmen, die Sie gebucht haben, verschieben auf das kommende Jahr. Mhm. Das ist ja dann eine Perspektive. Oder es wird ersatzlos gestrichen.
Also am Anfang hieß es verschieben und auf Herbst. Dann dachte ich, also ich habe meinen Leuten immer gesagt, vergesst es, das wird nichts. Und jetzt ist einiges verschoben auf nächstes Jahr.
Ja.
Und ich bin immer noch nicht sicher, ob das nächstes Jahr was wird. Nur habe ich mich inzwischen gewöhnt. Vielleicht ist es das.
Sabine Askodom coacht Führungskräfte. Schon vor dem großen Coaching-Boom beriet sie Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft. Sie sorgte für sich und ihren Ehemann, der vor einigen Jahren die Diagnose Demenz bekam. Das veränderte ihr Leben radikal. Am Dienstag war sie zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und Sabine Askodom schilderte, wie sie auf die Diagnose reagierte.
Also es war Verzweiflung, wirklich Verzweiflung, weil ich wollte ihn nicht verlieren. Der hatte wirklich ein traumhaft schönes Leben.
Mhm.
Es war Verzweiflung, weil ich ja ihn miternährt habe. Er war dann schon Rentner. Und ich musste arbeiten gehen. Also ich musste arbeiten fahren. Das heißt für mich ja immer viel Reisetätigkeit. Und ich konnte ihn nicht mehr mitnehmen. Und dann hatte ich zwar eine Hilfe, aber immer die Angst, ich kriege einen Anruf. Und es war mal so, ich war in Hamburg, hatte abends einen Vortrag. Ich steige in Hamburg aus dem Flieger und habe 15 Anrufe. Ihr Mann ist weg.
Mhm.
Und das, dann wusste ich, 60 Polizisten durchkämmen irgendein Stadtteil oder sowas. Oder wurde irgendwo weit weg aufgegriffen. Also ständige Sorge. Ich glaube, ich war voller Sorge. Ja. 5 Jahre lang voller Sorge.
Also Verzweiflung, Angst, Sorge, phasenweise auch Wut?
Nee, komischerweise nicht. Auch ich bin nicht die Frau, die Wut empfindet offensichtlich. Nee, Wut kam später. Wut kam erst so ein halbes Jahr, nachdem er ins Heim gekommen war. Da bin ich wirklich in ein tiefes Loch gefallen und da kam irgendwann die Wut. Und ich weiß, ich habe einen Abend eine Flasche Rosé getrunken, so vor Verzweiflung, Wut. Und dann habe ich gezetert.
Mhm.
Und ich glaube, zetern kann sich jeder vorstellen. Ich habe geschimpft auf ihn, ich habe ihn beschimpft. Er war gar nicht mehr da, also ich war alleine. Und habe geschimpft auf das Leben, das mir mein Mann genommen hat und auf dieses Schicksal. Und ihn beschimpft, dass er mich allein gelassen hat. Und um 9 Uhr abends war ich so fertig, bin ich ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen um 6 bin ich aufgewacht und ich wusste, jetzt ist es gut. Jetzt
ist
es vorbei.
Diese Gefühlsexplosion war eine Befreiung für Sie?
Ja, absolut. Und ich wusste, jetzt geht mein Leben wieder los.
Bei Ihnen kam noch erschwerend Folgendes hinzu. Sie haben diesen Mann dann in dem Heim abgeliefert, besuchen ihn 2, 3, 4 Wochen danach. Und dann stellt er Ihnen eine Frau vor als die große Liebe seines Lebens.
Genau so.
Das ist bitter.
Das hat mir die Füße weggezogen, ja. Und der Verstand sagt, freu dich, er hat jemanden, er ist nicht allein, aber das hilft dem Herzen gar nichts. Also das hat mir wirklich das Herz gebrochen.
Mhm.
Und im Nachhinein habe ich gesagt, hallo, er kann nicht allein sein, das wusste ich. Er braucht immer eine Frau an seiner Seite. Aber die war doch eigentlich ich.
Mhm.
Also das war richtig heftig. Da hat es mir die Füße weggezogen und das endete dann ein halbes Jahr später in dem Zetern.
Mhm.
Und dann war ich wieder ich.
Das heißt, Sie haben dann auch einen Cut für sich selber gemacht und besuchen ihn heute nicht mehr?
Nein, nicht mehr. Ich habe irgendwann gesagt, das ertrage ich nicht. Also ich wünsche ihm alles Gute, aber das ertrage ich nicht.
Er vermisst sie auch nicht?
Nee, leider. Also Gott sei Dank nicht. Leider sagt das Herz. Der Verstand sagt Gott sei Dank nicht. Er ist sehr glücklich mit seiner Evelyn. Die ist jetzt seine Frau und die ist bei ihm. Mhm. Und am Schluss habe ich gemerkt, ich verwirre ihn, wenn ich dann plötzlich da auftauche.
Ja.
Und er denkt, wer ist denn die Frau? Irgendwo erkenne ich die.
Bilder von früher.
Ja. Und dann habe ich gesagt, lass ihn doch einfach in Ruhe leben dort.
Weiß er denn noch, wer er ist und wie er heißt?
Das war so bei einem der letzten Besuche, hat er gesagt, weißt du, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Und wo er ist, wusste er schon lange nicht mehr. Hat immer vermutet, sind wir in Deutschland? Also da ist nichts mehr da.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Einmal im Monat wird der IFO-Geschäftsklimaindex veröffentlicht und damit ein Stimmungsbericht der Unternehmenslenker. Die deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs, das sagt der Präsident des IFO-Instituts Clemens Fuß. Am Mittwoch war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und er sagte zur wirtschaftlichen Entwicklung:
Deutschland ist relativ glimpflich bislang durch die Krise gekommen. Der wirtschaftliche Einbruch war eher niedriger als in vergleichbaren Ländern. Insofern stehen wir bislang ganz gut da. Gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir eben sehr stark mit dem Rest der Welt verbunden sind. Insofern hilft es uns nur bedingt, wenn es binnenwirtschaftlich gut läuft.
Ja.
Wir sind eben sehr stark exportabhängig.
Wenn wir in ein Land gucken, das Sie persönlich sehr gut kennen, weil Sie 5 Jahre dort gelebt haben, Großbritannien, was fällt Ihnen da ein?
Ja, in Großbritannien sind die Probleme viel größer. Der wirtschaftliche Einbruch war deutlich größer, im zweiten Quartal fast doppelt so hoch wie bei uns. Das hat auch damit zu tun, dass der Shutdown dort etwas später kam. Aber das Land steht vor großen Herausforderungen. Unwägbarkeiten durch den Brexit, das wird die Wirtschaftsentwicklung belasten, tut das vielleicht heute schon. Und auch Zweifel über die politische Führung, die ja doch einen ziemlichen Schlingerkurs hingelegt hat, Boris Johnson, in dieser Krise. Also das Land ist sicher verunsichert.
Die USA haben aktuell zwei gewaltige Probleme, sehr hohe Corona-Todeszahlen zum einen, zum anderen massive wirtschaftliche Probleme. Was bedeutet das für die Zukunft und für die Präsidentschaftswahl im November?
Wenn das Land nicht aus der Wirtschaftskrise herauskommt, wird es für Trump sehr schwierig, die Wahlen zu gewinnen. Er hat sowieso viele Gegner. Insofern wäre es sehr erstaunlich, wenn er diese Wahl überstehen würde. Aber man weiß nie, was passiert im Herbst. Es gibt ja viele Unwägbarkeiten. Wie entwickelt Biden sich als Kandidat? Und wie ist eben die Wirtschaftsentwicklung, wenn Trump glaubwürdig machen kann, dass die Krise überwunden ist? Mhm. Er sagt jetzt schon, ja, es entstehen wieder Arbeitsplätze und so weiter. Dann kann sich das Ganze auch nochmal drehen.
Aber eine Prognose wagen Sie nicht vor dem Hintergrund dessen, dass wir mal vor 3,5 Jahren ins Bett gegangen sind und am anderen Tag ist es ganz anders gekommen, als alle gedacht haben.
Man kann Überraschungen erleben. Es kommt ja wirklich auf die Swing States an, gar nicht mal auf alle Wähler in den USA letztlich. Also es kann da große Überraschungen geben. Trotzdem würde ich in dem Fall, wenn ich es prognostizieren müsste, würde ich eindeutig sagen, Biden wird gewinnen.
Wenn wir uns an die Finanzkrise 2008, 2009 zurückerinnern, war es, glaube ich, so, dass China plötzlich zum Wirtschaftsmotor der Welt wurde. Wird das dieses Mal wieder passieren?
Richtig, in der Finanzkrise hat die chinesische Regierung sich entschlossen, ein riesiges Konjunkturprogramm durchzuführen und im Ergebnis ist das Wachstum dann in dem Jahr kaum gesunken. In China und die Nachfrage nach ausländischen Produkten ist stark angestiegen, sodass Exporte, die aus Deutschland nicht mehr in Europa verkauft werden konnten oder den USA, stärker nach China gingen. Das wird dieses Mal deutlich schwerer. Auch in China sinkt die Wirtschaftsleistung, obwohl das Land sich ja nach den offiziellen Zahlen jedenfalls ziemlich gut erholt hat. Auch die Exporte laufen wieder ganz ordentlich. Aber diese Lokomotivfunktion wird China dieses Jahr in dieser Krise nicht übernehmen können. Auch da wird das Wachstum deutlich zurückgehen.
Gestern begann das härteste Radrennen der Welt, die Tour de France. Nicodemus Holler ist Radrennfahrer. Er fährt eher kleinere Rennen in Afrika, Asien und Mittelamerika. Er startet für das Team Bike Aid, das soziale Projekte unterstützt und sich klar gegen Doping positioniert. Am Freitag war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim. Und Nicodemus Holler hat da von der Ruanda-Rundfahrt berichtet. Da war er nämlich heftigst gestürzt.
Es stellte sich raus, dass 4 Knochen gebrochen waren. Und die rechte Gesichtshälfte eben um einen guten halben Zentimeter nach innen gedrückt. Das heißt, das musste man alles wieder nach vorne holen und das Ganze wurde dann mit einer Metallplatte unterhalb des Auges dann eben fixiert.
Was das Auge angeht, da haben Sie verdammt viel Glück gehabt, dass dieses rechte Auge noch funktioniert.
Ja, sehr, sehr viel Bewahrung, dass da alles noch passt. Viele Augentests durchgeführt wurden und das ist ein kleines Wunder, dass da keine Beeinträchtigung vorherrscht.
Bleibt die Titanplatte drin oder kommt die raus?
Die kommt raus, da muss ich noch einen Termin ausmachen. Das steht dann jetzt im Winter an. Zum einen, weil natürlich der Radsport immer ein hohes Sturzrisiko birgt, egal ob im Training oder im Wettkampf. Und ein weiteres Teil im Körper kann dann natürlich auch sehr leicht dann den Sehnerv beim Sturz beschädigen. Mhm. Und zum anderen, als ich dann im März dann wieder auf dem Rad saß, habe ich dann bei den kühlen Temperaturen gemerkt, dass das doch ziemlich unangenehm ist, im Gesicht eine Metallplatte zu haben, weil der Fahrtwind die Platte extrem runterkühlt und man dann einfach Schmerzen im Gesicht hat.
Was die Stürze angeht, da hat es ja fürchterliche Crashs, fürchterliche Stürze gegeben in den letzten Wochen. Haben Sie, als Sie die Bilder dann sicher auch gesehen haben, sich überlegt, ab und an dann doch den falschen Beruf sich ausgewählt zu haben?
Nein, ich bin mir dessen stets bewusst, dass der Radsport ein gewisses Sturzrisiko mit sich bringt. Ich bin, wenn ich die Bilder sehe, eher verärgert über unseren Weltverband, die UCI, wo meiner Meinung nach viel zu wenig getan wird, um uns Fahrer zu schützen, sowohl von den Strecken, wo es klare Regularien gibt und immer wieder aber auch klare Verstöße, die nicht geahndet werden, aber auch was die Fahrweise von uns Sportlern angeht. Ja. Auch da gibt es klare Richtlinien Und auch da wird oft dagegen verstoßen, ohne dass es Konsequenzen gibt.
Also Rollsplit bei einer Abfahrt in einer Kurve geht ja eigentlich gar nicht, ist aber doch passiert.
Ja, und es gibt vor Ort Kommissäre, es gibt einen Chefkommissär und viele weitere Kommissäre, die die Strecke abnehmen müssen und die Sorge leisten müssen, dass solche Gefahrenstellen entweder beseitigt werden oder angekündigt werden. Und im Falle von Rollsplit, das ist schnell beseitigt. Da nimmt man einen Besen und dann innerhalb von 5 Sekunden ist der Rollsplit auch weg. Und die Gefahr ist beseitigt und dann muss auch keiner von uns Fahrern im Krankenhaus mit einem Beckenbruch landen.
Müssen die Fahrer sich heftiger wehren in der Zukunft?
Ja, ich finde, dass man als Sportler den Mund aufmachen muss. Das wird viel zu selten getan, weil viele Sportler immer Angst haben, dass sie sich dadurch unbeliebt machen und dadurch riskieren, keinen Vertrag mehr zu bekommen. Ich weiß, dass ich in dem Fall von meinem Team volle Rückendeckung habe und dass ich da auch kritisieren darf. Und das wünsche ich mir von weiteren Fahrern auch.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Julian von Arp ist in Breisach und Freiburg aufgewachsen. Er ist gelernter Bankkaufmann und seit 2 Jahren ist er Oberbürgermeister in Ostthüringen in Gera. Eine Stadt mit traurigen Superlativen. Höchste Arbeitslosenquote in Thüringen, höchster Altersdurchschnitt der Einwohner und manche sagen, es sei die Stadt mit der schlechtesten Laune. Gute Laune hatte Julian von Arp vor 2 Jahren gleich mal mit ins Wahlprogramm aufgenommen. Am Donnerstag war er zu Gast in SWR1 Leute und beschrieb sich erstmal als Mensch.
Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch, weil es gibt immer Herausforderungen und Themen, die man bewältigen kann. Aber ich gehe erstmal mit einem offenen und positiven Blick. Und in der Tat, die Stadt, in der ich jetzt viele, viele Jahre jetzt auch schon inzwischen lebe, seit 2003 bin ich dort in der Region in Gera, die hat nach der Wende einen ziemlichen Niedergang. Das kann man ehrlich und nüchtern so sagen, Niedergang erlebt wirtschaftlich, einwohnermäßig und dementsprechend war dort eine sehr pessimistische Grundstimmung.
Ja, Sie sind seit 17 Jahren da, ja, und sind durch Ihre Frau in die Region gekommen. Was hat Sie denn dort erstmal erwartet, als Sie dahin kamen? Gab es so etwas wie einen Kulturschock?
Es war einfach nur anders. Also ich hatte in der Zeit, als ich meine Frau kennengelernt habe, ich habe in Frankfurt am Main gearbeitet. Meine Frau kommt aus Thüringen, aus Erfurt. Wir haben uns kennengelernt und dann uns verliebt. Dann hatten wir gesagt, wir wollen eine gemeinsame Heimat finden nach 3 Jahren Wochenendpendelei. Und dann sind wir in Thüringen gelandet, in Gera, weil es da beruflich für mich eine sehr gute Perspektive gab. Und es war anders einfach. Es war anders.
Und jetzt sagte Ihre Kollegin gestern im Büro, ja, es sei denn, es kommt was Dringendes dazwischen, dann ändert sich die Laune nämlich. Wann kam denn zuletzt was Dringendes dazwischen?
Also das ist unterschiedlich. Es gibt einfach Dinge, die schlagen mir dahingehend aufs Gemüt, wenn sie unnötig sind. Also ich bin ein Freund, egal um welches Thema es geht, ich möchte die Sache verstehen und wenn die Sache gut ist, treibe ich die voran. Und jetzt bin ich ja seit 2 Jahren Oberbürgermeister. Das heißt, man sagt auch, ich sei ein Politiker, wobei ich mich mit dem Begriff für mich überhaupt nicht wohlfühle, weil wenn ich Politiker höre, da ist die letzten 10, 20, 30 Jahre, glaube ich, in der Gesellschaft was passiert, wo man nicht immer nur positiv denkt über Politik, über Menschen, die Politik machen und dann kribbelt es mich, wenn Dinge unnötig sind.
Ja, wie verstehen Sie denn dann Ihre Rolle? Denn Politiker sind Sie ja dennoch.
Also faktisch bin ich jetzt einer geworden, aber ich bin einer, der auf alle Menschen in der Stadt hört. Ja, wir sind knapp 100.000 Einwohner, um die 95.000. Und ich möchte nicht Politik für eine kleine Zielgruppe machen. Ich möchte nicht einen Kreis um mich herum haben, der mich berät, sondern ich bin selbst gemeinsam mit meiner Frau und der Familie auch an den Wochenenden viel unterwegs bei Vereinen, bei Veranstaltungen, um ganz normale Menschen zu treffen, die ganz normale Sorgen haben und die möchte ich kennen und verstehen.
Ja, Sie haben die Einwohnerzahl angesprochen. Das waren mal 150.000. Also die Abwanderung ist enorm. Es gibt hohe Arbeitslosigkeit. Ja. Man sagt manchmal sogar, Gera ist die Stadt mit der schlechtesten Laune. Deswegen hatten Sie es, glaube ich, dann auch ins Wahlprogramm aufgenommen. Also was sind die drängendsten Probleme?
Also eines der großen Themen ist, was uns beschäftigt, ist natürlich die Arbeitslosigkeit, wo wir im Freistaat mit Schlusslicht im negativen Sinne wirklich sind. Wir hatten viel Abwanderung im Beginn der 90er Jahre. Der Trend ist jetzt fast ausgeglichen. Wir haben etwas über 40.000 Einwohner in der Tat verloren seit der Wende. Das heißt, wir haben eine Infrastruktur, die für 140.000, 150.000 gemacht ist, die wir jetzt noch mit 95.000 Menschen nur nutzen.
Die Stadt Gera gehörte mal zu den 10 reichsten Städten Deutschlands. Das ist allerdings schon lange her. Denn nach der Wende erlebte die Stadt einen Niedergang. Die Stadt jeden Tag ein bisschen besser machen, damit hatte Julian von Arp im Bürgermeisterwahlkampf dann vor 2 Jahren geworben und er setzte sich erfolgreich in der Stichwahl gegen den Kandidaten der AfD durch. Im vergangenen Jahr bewarb sich Gera dann als Kulturhauptstadt 2025. Julian von Arp erklärte dazu am Donnerstag in SWR1 Leute.
Normalerweise ist die Vorbereitungszeit über mehrere Jahre. Wir hatten ein Dreivierteljahr, ein Jahr Vorbereitung. Wir hatten ungefähr 20% des Budgets, was andere Städte aufgewendet haben. Aber mir war es wichtig, gemeinsam mit einer privaten Initiative trotzdem nicht nur unserer Stadt, sondern auch überregional zu zeigen, was wir können.
Inzwischen ist Gera aus dem Rennen. Es gab dennoch viele Projekte, die angestoßen wurden. Gerade ist ein großes Gebäude in Gera blau angemalt. Zu welchem Sinn und Zweck?
Also im Rahmen der Bewerbung musste jede Stadt damals ein Konzept vorstellen, wie möchte sie sich auch weiterentwickeln. Und mit der Tatsache, dass wir jetzt nicht in die nächste Runde gekommen sind, war mein Antrieb zu sagen, und jetzt war es das nicht, sondern die Ideen, die Konzepte, die entstanden sind, möchten wir fortführen. Und eines der Konzepte war, auch Kunst an die Gebäude zu bringen. Und da hatten wir jetzt in den letzten Tagen den ersten offiziellen Schritt gemacht.
Reicht denn das, um die Aufbruchsstimmung zu bewirken und anzufachen, die Gera jetzt dringend braucht?
Also seit 2 Jahren sind wir in einem sehr intensiven Prozess, Aufbruch über verschiedene Kanäle zu erzeugen. Einer ist dabei natürlich Kunst und Kultur und den Weg setzen wir fort, aber genauso im wirtschaftlichen Bereich, im sportlichen. Also es gibt so viele Facetten, wo wir am Arbeiten sind. Das ist sehr vielfältig.
Was merken Sie denn von den Bürgern? Was kommt da zurück? Sie haben ja auch eine Bürgersprechstunde einberufen.
Also ich insbesondere bekomme sehr viel Rückmeldung, dass schon ein Ruck in den letzten 2 Jahren im positiven Sinne durch die Stadt gegangen ist, nämlich wie auch ich meine Rolle verstehe. Wir hatten jetzt in der letzten Stunde auch viel über Vergangenheit gesprochen, über schwierige Themen, aber jetzt können wir uns die nächsten 5 Jahre noch nur über schwierige Themen austauschen, aber auch mal sagen, wo sind die Potenziale, wo ist schon viel da?
Wie wollen Sie jemandem erklären, der seinen Arbeitsplatz verloren hat, der jetzt mit wenig auskommen muss, warum es wichtig ist, dass ein Haus gerade blau angemalt wird in Gera?
Weil Kunst und Kultur ein enorm identitätsstiftendes Momentum auch für eine Stadt, für eine Gesellschaft ist. Und über die schwierige Haushaltslage in den vergangenen Jahren wurden da enorm viele Einsparungen gemacht. Aber das schafft schon Verbindung. Wir haben die Außendarstellung der Stadt über die letzten Jahre haushalterisch komplett eingestellt. Kaum einer weiß bundesweit, dass wir Geburtsstadt von Otto Dix sind, einem der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts. Kaum einer weiß, dass man in Gera neben Stuttgart zum Beispiel die meisten Bauhausdenkmäler Deutschlands sehen kann. Kaum einer weiß, dass wir über 600 Kilometer unterirdische Höhler, also Keller, unterhalb der Innenstadt haben, die man besichtigen kann. Also es gibt viele positive Facetten.
Eins gehört. SWR 1.